Hallo Shulamit.
Marie, ich freue mich.
Herzlich willkommen.
Hab mich sehr gefreut.
Zu einem erneuten Gespräch. Wir haben schon mehrere Gespräche geführt.
Wir haben so ein bisschen die Seiten gewechselt.
Ja, das stimmt. Wir saßen schon nebeneinander und saßen uns schon gegenüber.
Genau.
Ja, vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen oder?
Gerne. Also ich habe mich sehr gefreut auf dieses Gespräch heute. Und ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt vorstellen sollte. Das ist natürlich sehr komplex. Aber vielleicht einfach über die Spur, auf der wir uns begegnet sind. Also ich hatte ein Tarabia Künstlerfellowship in Istanbul. Also ich bin quasi seit vielleicht 10 Jahren, würde ich sagen, bin ich sowas wie eine Theoriekünstlerin geworden. Früher war ich in der Universität und hatte reguläre Professuren und bin aber gegenwärtig sozusagen ziemlich nah an dem, was du eigentlich machst, damit beschäftigt quasi die Traditionen, die vielleicht nicht länger verfügbar sind, wie zum Beispiel die jüdische, möglicherweise auch die psychoanalytische, so zu bespielen, dass die Formate gewisserweise sich verwandeln oder tanzen. Und ich habe von dir in Istanbul, du warst zu Besuch in Tarabia, habe von dir diesen wunderbaren Begriff des tanzenden Tischs gehört und dachte, wow, was für eine coole Lady, spricht über tanzende Tische, und du hast natürlich dann dich auf Marx bezogen, und dann dachte ich, super spannend, und habe dann den tanzenden Tisch in die Biennale-Ausstellung in Istanbul quasi eingebaut.
Genau, also du warst als Theoriekünstlerin Stipendiatin im Goethe-Institut in Istanbul,
im Tarabia. Ja, im Tarabia, genau, das ist ja ein großes, tolles Fellowship in Istanbul, so wie Villa Massimo für eigentlich Künstlerinnen und Künstler. Und ich hatte da so ein, also wirklich das Privileg, dort 8 Monate in diesem Tarabia, an der Villa Tarabia zu arbeiten. Genau. Und war dann 2 Jahre in Istanbul.
Ja, und ich war 2 Monate nur in Istanbul. Ich war auch auf einer Residency zu Gast und habe dann im Goethe-Institut meine Arbeiten vorgestellt, und da haben wir uns kennengelernt.
Genau.
Und dann habe ich von dir einen ganz tollen Vortrag, ich hoffe, darauf kommen wir noch zu sprechen, im Solz Museum gesehen.
Genau, ja, genau.
Wo du über ein Projekt von dir gesprochen hast. Und dann warst du in der Biennale involviert, in der Istanbul Biennale, und hast Gespräche geführt.
Also ich habe dort eine Ausstellung initiiert und auch kuratiert. Die hieß Wednesday Society, Mittwochsgesellschaft, aber Wednesday Society, und wollte so eine effeminierte Form der Mittwochsgesellschaft öffentlich inszenieren, indem die Couch und das Gespräch als künstlerische Performance eine zentrale Rolle gespielt hat. Aber auch die Mitschrift, also es gab 2 Mitschreiber für diese Couch. Und es gab eine öffentliche Mitschrift, ein Protokolle quasi dessen, was dort intimerweise gesprochen wurde, mitten in der Öffentlichkeit. Und natürlich war das eine Ausstellung mit berühmten Künstlern, sonst hätte ich das gar nicht durchbekommen. Also eine Art Auseinandersetzung mit dem talmudischen Setting, können wir nachher vielleicht noch sehen, was das eigentlich ist, dem rabbinischen Setting oder auch vielleicht möglicherweise dem psychoanalytischen Setting, mitten in der Öffentlichkeit auf die Porosität ihrer Grenzen vielleicht zu befragen. Das war meine Idee. Das kauft natürlich keiner in so einer biennale Umgebung, und das kauft auch kein Auswärtiges Amt, die das dann unterstützen. Und dann habe ich quasi sehr frech, muss ich sagen, und ich weiß nicht, ob, ja doch, ich kann das gerne sagen, habe ich wirklich 5 berühmte Künstlerinnen und Künstler dort ausgestellt, einige das erste Mal in Istanbul. Zum Beispiel hatte ich 25 Werke von Merit Oppenheim dort gezeigt. Großartige, wunderschöne Skulpturen und Zeichnungen und so weiter, Originale, die ich über die Levi-Galerie großzügigerweise bekommen habe. Oder Rebecca Horn, ja, 20 Arbeiten von Rebecca Horn über Peter Raue Collection und Tony Shakar aus Beirut mit seiner Madonna-Mural-Arbeit oder Gülçin Aksoy aus Istanbul. Und habe ich jemanden vergessen? Ja, natürlich, Natila Jankoschwili, die eine große, moderne georgische Künstlerin, Malerin. Und mit diesen 5 grandiosen Künstlerinnen und Künstlern hatte ich natürlich das Entree dann dort, weil Merit Oppenheim ist nie gezeigt worden in Istanbul. Und was natürlich irgendwie nirgendwo stand, ist, dass das wie so ein Prop eigentlich war für meine eigene Agenda, die so eine Mischung war zwischen Gespräch als Kunstform, sozusagen traumtänzerische Poesie, die ich in einer Art, in einem Art Wortfaden, wie du weißt, ich meine, du warst ja da.
Aber die Hörerinnen wissen es nicht.
Genau. Also ich hatte quasi im Zusammenhang sozusagen eigentlich meiner eigenen psychoanalytischen Arbeit Notizen gemacht, die mir super, super wichtig waren. Die waren sehr, sehr poetische, eigene, sehr persönliche Notizen. Und die sind entstanden im Zusammenhang mit psychoanalytischen Sitzungen. Diese Notizen, die mir sehr wertvoll waren, habe ich verloren. Über einen Computer, der runtergefallen war, zerbrochen war. Und dann habe ich irgendwie versucht, diese Notizen, diesen Verlust gut zu machen mit so eine quasi Deckerinnerung, die in einer Weise, die ich gar nicht weiß, damit verbunden war natürlich, so einen losen Bezug hatten. Ich wusste ja nicht mehr, was ich verloren hatte. Die waren viel zu komplex, viel zu persönlich. Ich kann davon nichts mehr rekonstruieren, außer diesem Versuch quasi von Deckerinnerungen, die sich dann wiederum miteinander verbinden. Und diese Deckerinnerungen habe ich bewusst nicht meine eigenen Worte, sondern habe so ein Gefühl, so einen Affekt dazu vielleicht in die Mitte gestellt und dann stattdessen Zitate darüber gebaut. Zitate aus dem Talmud, Zitate aus Hohelied, Zitate aus Rebecca Horns Gedichten, Zitate aus Merit Oppenheims Werke, Kanon und so weiter. Roland Barthes war dabei, Hélène Sissou war dabei mit der Écriture Féminine, Geneviève Morel war dabei und so weiter. Und habe diesen metonymischen Faden quasi, der diesen Verlust überschrieben hat, in ganz, ganz fragmentarischer Form. Also die waren quasi nur so Erinnerungsspitzen und dann auch so Fragmente, also nicht das ganze Gedicht, auch nicht die ganze Strophe, sondern nur die ersten vier Worte davon, also was so besonders nah sich angefühlt hat. Und dadurch ist ein Faden entstanden, den ich um die gesamte Ausstellung 400 Quadratmeter quasi außen herum geklebt habe quasi. Und das war das eigentliche Herzstück, also dieser Faden. Und wie sich dieser Faden zu der gesamten Ausstellungsarchitektur, also ihrer epistemischen Architektur verhält. Mhm. Und dann gab es so mittendrin in diesen Werken von Rebecca Horn und von Merit Oppenheim und von Natalia Jankoschwili und so weiter, gab es eine, vielleicht Louis XIV, eine alte Couch, aus dem 18. Jahrhundert, mitten in der Ausstellung.
Das war ja auch so ein bisschen ein Pun, ne? Was jetzt vielleicht nicht jeder weiß, ist, dass der Begriff Wednesday Society beziehungsweise eigentlich Mittwochsgesellschaft geht natürlich auf Freud zurück, ja, der Mittwoch, also jeden Mittwoch, genau, in Wien Psychoanalytiker zusammen
in der Berggasse 19, wo sie eigentlich nicht wussten genau, wo führt das Ganze hin, also ein Tisch eigener Art.
Genau. Und du hast das, aber Frauen waren natürlich nie anwesend, soweit ich weiß. Ne?
Es gab einige Ausnahmen. Andrea Salome war da. Und die war auch eigentlich die Einzige, wo Freud
die gedacht er zugelassen hat,
die er, nicht nur das, sondern Lou Andrea Salome durfte sich auch in den konkurrierenden Salons bewegen. Also die durfte auch zu Adler und zu diesen ganzen sozusagen konkurrierenden Autoritäten gehen und dort auch mitschreiben. Und diese Mitschriften von Lou Andrea Salome sind veröffentlicht. Und ich weiß, dass ich habe verstanden, dass Freud das erlaubt hat.
Mhm. Ja, aber es musste erlaubt werden.
Das musste,
aber
genau.
Was du ja jetzt gemacht hast und was vielleicht
schon mal... Ich habe es völlig feminisiert. Feminisiert.
Und vor allem hast du zwei Elemente genommen, die mit der Psychoanalyse stark verbunden sind. Der Titel für diese Gesellschaft, die Mittwochsgesellschaft, und die Couch. Natürlich war das jetzt eine andere Couch bei dir, klar, aber du hast zwei Elemente dir angeeignet und mit deinen eigenen Assoziationen und anderen Kunstwerken in dieser Ausstellung zusammengebracht und die Ausstellung auch noch weitergeschrieben. Und das ist, würde ich sagen, sehr typisch für deine Arbeitsweise, für deine Denkweise. Und vielleicht kann ich jetzt schon ein Schlagwort fallen lassen, weil wir uns heute verabredet haben, um heute über die talmudische Denkweise zu sprechen. Und wenn ich das richtig verstehe, ist das eigentlich eine sehr talmudische Herangehensweise, ne? Also dieses intertextuelle Lesen, fragmentieren und Fragmente auf eine neue Art zusammenbringen, um das weiterzuschreiben. Aber bevor wir da hingehen, müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz zurückgehen. Und ich weiß noch, dass ich damals, als ich den Talk von dir gesehen habe, da auch in Istanbul, der noch vor dieser Ausstellung war, ne? Der war über ein anderes Projekt, das du mal im Gropiusbau gemacht hast, aber vor allem hast du dort angefangen, über den Talmud zu sprechen. Und ich weiß noch, dass der Talmud, irgendwie den Begriff kennt man ja, aber ich war völlig fasziniert, wusste eigentlich nichts über den Talmud, aber war völlig fasziniert von diesem Werk und aber auch von der Art und Weise, wie du darüber gesprochen hast. Also du hast ein Bild gezeigt, wo man drei Gelehrte sieht, drei Rabbiner, die um ein Buch gruppiert sind und eine aufgeschlagene Buchseite, die unglaublich ästhetisch ist, die also grafisch unglaublich interessant ist, weil man in der Mitte einen Text hat, da können wir gleich noch drüber sprechen, und sich dann Kommentare um diesen Text rumwinden. Also es gibt sozusagen einen zentralen Text und dann einen Kommentar und einen Kommentar auf den Kommentar und alles ist aber grafisch so angeordnet, dass es so ein mehr anderen das Gespräch gibt und ein Gespräch, und zwar ein Gespräch über Generationen. Ne? Warum ist denn der Talmud so wichtig für die jüdische Tradition, kann man das so sagen?
Ja, oder auch für unsere oder meine künstlerische Arbeit.
Genau.
Ja, das ist eigentlich die Übertragung. Es gibt eine epistemische Übertragung hier quasi von dieser talmudischen Denkweise, wie du es gesagt hast, in meine, vielleicht auch sogar unsere künstlerische Forschung und künstlerische Arbeit und natürlich in das Setting der Psychoanalyse. Vielleicht ist die Psychoanalyse die jüdischste aller gegenwärtigen Diskurse, ohne wirklich genau noch zu erinnern, was eigentlich diese talmudische Denkweise ist.
Und ich weiß noch, als wir uns verabredet haben, habe ich ein paar Mal, und das, da bin ich jetzt neugierig, ich glaube, ich verstehe es jetzt besser, ich habe ein paar Mal gesagt, talmudisches Denken. Und du hast mich immer wieder korrigiert und hast gesagt, die talmudische Denkweise. Und das war dir sehr, sehr wichtig, dass es nicht heißt, das talmudische Denken, weil dann könnte man ja sagen, es ist einfach das Denken im Talmud oder das Denken über den Talmud, sondern es geht ja, glaube ich, genau darum, dass es eine Denkweise gibt, die talmudisch ist, die aber nicht beim Talmud bleibt. Ne?
Also das Spannende daran ist, dass es ein Zitat ist. Ja, die talmudische Denkweise kann doch nicht plötzlich aus uns verschwunden sein, schreibt Karl Abraham 1908 an Sigmund Freud von Berlin nach Wien. Interessanterweise, um sich zu gegenseitig zu bestärken, dass diese Art von Denkweise, von der sie nicht sagen, was sie ist, die auch nicht identisch ist mit dem Jüdischen, weil sie hinterher sofort sagen, damit meinen wir eigentlich nicht was exklusiv Jüdisches, dass die talmudische Denkweise doch nicht plötzlich aus uns verschwunden sein kann. Und deswegen wollten sie bei einem Symposium in Salzburg wollten sie C.G. Jung nicht dabei haben. Das heißt, sie haben quasi über die talmudische Denkweise sich verständigt, ohne zu sagen, was sie damit meinen, um eine ganz bestimmte, vielleicht essentialisierende oder symbolische oder ja quasi eine bestimmte andere Denkweise, die vielleicht viel mehr kollektive Symbole bespielt, zugunsten einer sehr konkreten Arbeit an der Sprache, der Materialität der Sprache, der Buchstäblichkeit der Sprache, ja, des Sprechens überhaupt, sozusagen sich abzugrenzen. Und die haben dann sowas geschrieben in den Briefen wie, C.G. Jung ist ja der Sohn eines Pastors und er wird es nie kapieren. Also sowas, ja. Und ich finde diesen Ausdruck unglaublich, also evozierend, unglaublich inspirierend, gerade weil sie so offen lassen, was es ist. Sie sagen nicht, was sie meinen, was es ist. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, sich dem anzunähern, ohne zu wissen, was es ist. Und ich arbeite also daran jetzt 20 Jahre.
Das ist für dich noch eine offene Frage, was die talmudische Denkweise eigentlich ist.
Ja, natürlich. Und jeder will es sofort haben. Ja, jeder will eine Antwort haben. Und sozusagen eine der Charakteristika der talmudischen Denkweisen ist natürlich, dass es mit Sätzen, Gesprochenem beginnt und dann in lauter Fragezeichen nicht nur endet, sondern sich quasi fortschreibt. Also aus jeder, du und ich sind ja in diesem wunderbaren wöchentlichen Date mit dem Philosophen und Talmudgelehrten Elad Lapidot in Berlin, so eine Talmudgruppe, so eine kleine. Und dort sozusagen beginnt man so ein Gespür zu haben, was das sein könnte, die talmudische Denkweise. Wie die Rabbinen auf den einzelnen Worten, die gesprochen werden, ja, das sind ja Mitschriften von mündlichen Sprechsituationen, wie sie quasi mit den Worten umgehen, wie sie es drehen und wenden, wie sie die Buchstaben ernst nehmen, wie sie quasi Puns und Umdeutungen vornehmen, die sich aber wirklich an der Materialität des Buchstabens selbst orientieren.
Ja, das finde ich ganz interessant, dass der Buchstabe, welche zentrale Rolle der Buchstabe hat. In einem Buch, das du mir empfohlen hast, jetzt habe ich den Autor vergessen, Heilige Texte.
Der Wolfgang Hegener hat eine fantastische Sache gemacht, nämlich die Analogien quasi, ohne selbst den Talmud lesen zu können, die Analogien herzustellen zwischen Psychoanalyse und Talmud.
Genau, man lernt aber auch sehr viel über den Talmud und auch darüber, wie sich der Talmud zum Beispiel oder diese jüdische, talmudisch-rabbinische Denkweise unterscheidet, aber auch der Talmud als heiliger Text unterscheidet von der Bibel des Christentums. Und an einer Stelle sagt er, und das war für mich ganz aufschlussreich, dass wenn das Christentum oder die Bibel wörtlich genommen werden will, sozusagen, das ist der heilige Text, dieses Wort zählt, dann will der Talmud buchstäblich genommen werden. Also es geht um den Buchstaben und nicht um nicht darum, ihn wörtlich zu lesen, sondern um ihn buchstäblich zu lesen. Und vielleicht können wir kurz darüber sprechen, was der Unterschied ist.
Die Überschrift heilige Text ist ja sehr von einer christlichen Perspektive aus gesagt, weil das Wort im Hebräischen wäre dazu Kadosh. Kadosh ist ein super zentrales, sehr wichtiges Wort. Kadosh ist alles das, was separiert ist, ja, was sozusagen, was kompliziert ist zu betreten, was auch einen Schleier um sich hat. Und interessanterweise ist eigentlich, also der Talmud sicherlich nicht Kadosh, nicht heilig, weil er ständig ja in der Öffentlichkeit sich zum Auslegen anbietet, in aller Öffentlichkeit und auch sehr variabel ist. Und während die Tora möglicherweise, aber auch die Tora heißt eigentlich nicht die heilige Tora, sondern Torat Moshe, die Tora von Moses. Das ist super interessant, weil die Tora selber eigentlich so eine Art erste Mitschrift ist. Es ist die Mitschrift von Moses. Und insofern gibt es eine gewisse Nachträglichkeit schon in diesem ersten Text, der wiederum für den Talmud sozusagen nicht unmittelbar die Vorlage ist, sondern der Talmud braucht den eigentlich nur, um Dinge zu unterschreiben oder weiterzuführen oder zu bestätigen.
Also der Überlieferung nach ist es ja so, dass Moses zwei Botschaften gekriegt hat, ne? Also eine schriftliche und eine mündliche. Und die schriftliche ist die Tora. Und dann aber, es gibt noch ein mündliches Gesetz, das ihm eingeflüstert wurde. Und das sozusagen, dass es auch immer braucht. Also das Schriftliche und das Mündliche gehören zusammen, das kann man gar nicht auseinanderdenken, ne?
Na, der Witz ist, wenn du quasi, man könnte ja denken, dass die hebräischen Schriften die schriftliche Tora sind. Ist sie ja auch. Aber der Midrasch, also die Erzählung dazu, die eigentlich das Maßgebliche ist, weil sie nachträglich ist und weil sie sozusagen das andere wiederum in Frage stellt, sagt, dass Moses sich in den Himmel, in das himmlische Lehrhaus begeben hat und dort anwesend war, wie der Ewige die Tora, die schriftliche Tora, aufschreibt.
Ja, und dann hat das er schon eine Übersetzung oder schon und,
eine naja, aber diese Tora ist ja, wie wir wissen, als er zurückkam, zerbrochen. Also die ist ja quasi für immer verloren. Mhm. Und der Verlust von dieser Urschrift ist ja der ganze Entzug in dem Ganzen. Also es gibt quasi überhaupt keine Möglichkeit, die erste Fassung, also die erste Seite sozusagen zu berühren. Der Ursprung entzieht sich.
Es, wie das verlorene Objekt in der Psychoanalyse. Genau. Es gibt ein ursprüngliches verlorenes Objekt, das man wiedererkennen kann, aber nur als verlorenes. Genau. Also man kann das Objekt selber nicht wiedererkennen und sagen oder wiederfinden. Mhm. Aber das Begehren ist eigentlich davon angetrieben, dass man dieses ursprüngliche erste verlorene Objekt, dass die Jagd danach nicht aufhört. Und das ist eigentlich der Motor von allem. Ne?
Das ist genau Begehren. Das, was die Rabbinen nicht nur... Was sie auch sagen. Sie sagen, sie sind quasi, sie widmen ihr ganzes Leben diesem verlorenen, nie wieder, dem Zerbrochenen, der zerbrochenen Lehre. Und das Begehren ist sozusagen die, aber sie wissen, dass diese Lehre zerbrochen ist. Und trotzdem widmen sie sich. Ja, und dann gibt es ja, die Erzählung geht dann so, dass Moses wieder hingeht und sagt, hey, die ersten Tafeln sind zerbrochen. Und dann hat der Ewige gesagt, der Ewige, ich mache das nicht nochmal. Also ich schreibe jetzt keine, das mache ich jetzt nicht nochmal. Und dann hat er gesagt, okay, also ich spreche jetzt, der Ewige spricht jetzt. Und dann musst du dich schon selber hinsetzen und mitschreiben. Und insofern spricht der Ewige und Mose schreibt mit. Und diese Mitschrift ist sozusagen jetzt die ursprüngliche Tora. Aber wir wissen, dass sie nur eine Deckerinnerung ist, und zwar von Moses. Ja, für das, was man das verlorene Objekt denken, also nehmen könnte. Und die spannende Sache ist, dass der eigentliche Witz in den Sachen, die zerbrochen sind, waren die kleinen visuellen Krönchen, die Kronen, die der Ewige an die Buchstaben gebunden hat. Da hat nämlich Moses nicht verstanden sofort. Er hat gesagt, hey, hier sind lauter Buchstaben, das verstehe ich ja noch alles. Aber dann gibt es hier diese Verzierung, diese Art von sinnlosen Zeichen, die auch noch an den Buchstaben...
Wie so Serifen oder Schnörkel, oder wie kann ich mir das vorstellen?
Das sind Kronen. Die sehen aus wie Kronen. Mhm. Aber sie sind keine Buchstaben.
Sie sind auch keine Interpunktion oder sowas? Mhm. Das ist einfach ein Ornament, kann man sagen, Ornament?
Ja, aber... Es ist ein Zeichen, was nichts bedeutet. Und dann sagt aber die Tradition, an diesen Zeichen Dafka, also an denen, die nichts bedeuten, daran sollen alle zukünftigen Erklärungen aufgehängt werden. Ja, aber sozusagen in jedem Falle haben wir nur die zerbrochene Lehre. Und insofern, das ist nur eine lange Schleife zu dem, was du sagst, heilige Texte. Also heilige Texte ist ja, das Buch hat ja auch irgendwie von Wolfgang Hegener, der wirklich großartig diese Dinge in Analogie bringt, zeigt ja auch den Talmud auf den Kopf. Das heißt, der Entzug des Talmuds ist visibel, ja, dass weder der Verlag noch irgendjemand sieht, dass niemand mehr den Talmud lesen kann. Aber heilig ist weder der Talmud noch die Tora. Und die Tora heißt auch, seitdem die ursprüngliche Fassung zerbrochen ist, heißt auch Torat Moshe, also die Tora von Moses. Und die Tora von Moses ist seine Mitschrift.
Also heilige Texte, das können wir vielleicht später noch drüber sprechen, warum er diesen Begriff verwendet. Da bezieht er sich dann auch, meint er auch ein bestimmtes anderes Freud-Zitat. Freud, der sagt, man muss einen Traum deuten wie einen heiligen Text. Und Wolfgang Hegener dreht es dann um und sagt, man muss den heiligen Text deuten wie einen Traum. Aber diese Unterscheidung zwischen wörtlich und buchstäblich lesen, er weist eben darauf hin, und das hast du ja auch schon vorhin gesagt, du hast das Wort porös verwendet. Wie du weißt, interessiert mich die Porosität ja auch sehr. Ich habe dazu auch schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Also der Talmud ist ein poröser Text. Also der hat Löcher. Und zwischen den Buchstaben gibt es Lücken und Leerstellen. Und die Bibel besteht natürlich auch aus Buchstaben, aber die sind zusammengefasst als Worte, und zwischen den Worten gibt es Leerstellen. Aber Wolfgang Hegener sagt sozusagen, ich weiß nicht, ob das ein Zitat ist oder ob er das prägt. Ich glaube, vielleicht bezieht er sich auch auf Scholem, weiß ich nicht mehr ganz genau, aber er sagt, in der biblischen Zuwendung zum Text findet man in allen Lücken Christus, Jesus Christus. Der füllt sozusagen, das ist immer die Wahrheit. Egal, wo man ansetzt und wo man in die Lücken eindringen will, landet man immer sozusagen bei der ewigen Wahrheit des menschgewordenen Gottes.
Wo tut man das?
Na, also sozusagen, wenn ich den Text hinterfrage, dann gibt es immer eine Antwort. Und die Antwort ist immer Jesus Christus.
In welcher Tradition?
In der christlichen, sagt er.
Ah, okay.
In der christlichen Tradition. Also das Wort ist wörtlich zu nehmen, das ist die heilige Botschaft, und die beweisende Kraft dahinter ist sozusagen der Mensch gewordene Gott. Und das buchstäbliche Lesen ist aber eins, das sozusagen selbst die Worte auseinandernehmen kann und den Buchstaben fragmentieren kann und wo die Lücken wichtig sind. Also die Porosität des Textes ist, und man dringt quasi in die Lücken ein, aber nicht, um dort die Wahrheit zu platzieren und die Lücken zu füllen, sondern um den Text, mit dem Text zu arbeiten und ihn weiterzuschreiben, ihn weiterzureden und aber auch die Lücken wieder frei zu machen für weitere Interpretationen. Deswegen ja die Kommentare auf die Kommentare auf die Kommentare und das nie endende Gespräch, das eigentlich diesen Text fortschreibt. Also zwischen Schreiben und Sprechen besteht ein viel engerer Zusammenhang, und vor allem gibt es nicht diesen Anspruch, dass es auf Ganzheit, ne? Also das Fragmentarische oder das Löchrige, das Poröse dieses Textes ist essentiell für die Zuwendung.
Genau. Es ist, also wenn wir die zwei schon unterscheiden, die Tora ist ja eigentlich das Objekt des Begehrens, oder sie ist quasi die Braut von Israel. Die Tora ist die Braut. Und insofern ist hier auch nicht ein Buch. sondern sie ist ja eine Rolle. Und auch in dem liturgischen Kontext bleibt sie eine Rolle. Also sie ist sozusagen, wird auch in der, wenn man in einer Synagoge ist, am Schabbat, wird sie gehandelt wie ein Körper. Also sie wird gerollt, sie wird getragen, sie wird geküsst, am Simchat Torah tanzt man mit ihr. Sie wird sozusagen in jeder Hinsicht gehandelt wie der Körper der Geliebten. Und das ist ein großer Unterschied zu einem Buch. Und sie wird ja auch sozusagen dann, sie öffnet sich, wenn sie rezitiert wird. Sie wird ja auch nicht gelesen, sondern gesungen, rezitiert. Und in dieser Rolle, also innerhalb ihres Körpers, sind die Buchstaben keine Sätze, sondern sie sind eine Reihe, notwendigerweise, weil sie hintereinander geschrieben sind, also rechtsbündig natürlich, von rechts nach links, von Buchstaben. Und die Buchstaben haben in keiner Weise eine syntaktische Unterscheidung, also weder Satzende noch Fragezeichen noch Interpunktion. Insofern ist es sozusagen die Performance dieses Textes. Man könnte auch umgekehrt sagen, außerhalb der Performance dieses Textes existiert er in dem Moment gar nicht. Und insofern das Lehrhaus...
Dem muss Leben eingehaucht werden eigentlich.
Der Atem.
Ja.
Ja, der Atem ist... Und der Atem gehört ja zur Stimme. Und die Stimme gehört... Also das Sprechen gehört zur Stimme und die Stimme gehört zum Sprechen. Und erst im Sprechen wird dieser Text überhaupt hörbar, präsent, ja, obwohl es auch nicht stimmt, wenn der Text schweigt, ist er immer noch debaut. Also der Text ist auch ohne die Stimme ein Objekt, und zwar das Objekt des Begehrens. Und das ist vielleicht das, was mit dem Heiligen gemeint ist, aber das ist nicht so, wie man sich das gewöhnlich vorstellt. Ja, es hat damit zu tun mit der ganzen Ehrerbietung oder dem Begehren auf dieses Objekt. Das heißt, wenn es ja, erscheint, dann stehen die Leute auf. Ja, wenn es in dem Schrank verschwindet, setzen sich die Leute hin. Also es ist quasi wirklich in jeder Hinsicht eine Art Person, die den Raum betritt. Und das hat nichts zu tun mit dem Lehrhaus. Das Lehrhaus widmet sich ausschließlich dem Talmud.
Genau, aber dann ist der Talmud ja sozusagen wie die niedergeschriebene Begehrenstexte
genau.
Eigentlich, um sich der
Braut zu nähern, von der man aber weiß, dass sie nicht anwesend ist. Weil in dem Moment, wo sich zwei, es wird ja auch immer zu zweit gelernt, die Chavruta, also die Situation zu zweit, sich mit dem Talmud, den Talmud zu studieren, ist ja selber eine Art von homoerotischem Moment. Und in dem Moment gibt es auch die Braut. Die Braut ist in dem Moment natürlich der Talmud, aber der Talmud, der existiert ja in gewisser Weise gar nicht. Es ist, als würde man sagen, die Braut gibt es nicht. Warum? Weil der Talmud selber ja nur Mitschriften sind von denen, die sich vorher mit der Braut beschäftigt haben. Das heißt, ja, die zwei wissen, dass das, was da steht im Talmud, eigentlich nicht verfügbar ist, sondern im Sprechen erst hergestellt wird. Insofern ist das Sprechen der Chavruta, also dieses Paares, ist selber die Niederschrift dessen, was nicht dasteht.
Bilden wir gerade auch so eine Chavruta?
Ja, unsere Situation oder die Gespräche, die ich in meinem Kunst- und Denkraum führe, in meiner kleinen Limousine, da gibt es wie hier eine Art Tischchen. Ein Dresdner Barocktischchen, ein kleines Tischchen. Der Tisch ist in gewisser Weise der Text. Aber wenn der Text keine sichtbaren Zeichen hat, also keine materiellen, buchstäblichen Zeichen, dann unser Gespräch ist eine Chavruta, würde ich sagen. Aber wir wissen nicht genau, wo
was der
Text
ist. Aber der Text ist ja auch so, auch wenn er da ist, bleibt er ja opak.
Natürlich.
Ne? Genau. Und aber ich weiß noch, dass als in diesem Salt Talk, als ich dich da habe sprechen hören, hast du relativ zu Anfang gesagt, hast du den Talmud verglichen mit einem Tisch. Ich glaube, das ist sogar mit einem Textzitat
belegt.
Du hast gesagt, der Talmud ist ein reich gedeckter Tisch.
Stimmt.
Und ich habe da schon darüber nachgedacht, wie sich das von dem Tisch, du weißt ja, mich interessieren Tische auch sehr. Ich habe das auch schon mal an anderer Stelle im Podcast erwähnt, dass ich Zitate sammle aus der Philosophiegeschichte, weil der Tisch ständig auftaucht. Unglaublich viele Philosophen beziehen sich in der westlichen Tradition auf den Tisch, aber auf ganz andere Weise. Und ich habe über den Unterschied nachgedacht, weil der Tisch des Philosophen oder der Philosophin ist eigentlich ein Objekt, das normalerweise das eigentlich verschwinden soll. Es ist eigentlich nur ein Werkzeug, es ist die Schreibunterlage. Und Und das Denken passiert in einem nicht materiellen Raum. Es entfernt sich also eigentlich aus der Situation. Erst zu dem Zeitpunkt oder vor allem dann zu dem Zeitpunkt, wenn man sich auf Subjekt-Objekt-Beziehungen besinnt, als Gegenstand der Philosophie, nicht aus der räumlichen Situation heraus, sondern ich denke jetzt nach über Subjekt-Objekt-Beziehungen, dann taucht meistens der Tisch als Beispiel auf, weil der Philosoph dann denkt, Objekt, und guckt wahrscheinlich einfach nur vor sich und denkt, Tisch. Und deswegen ist es witzig zu sehen, dass sich das irgendwie häuft. Aber der Tisch in der westlichen Philosophie ist ein Tisch, an dem eine Person sitzt. Das ist ein Schreibtisch. Und eigentlich ein Tisch, der normalerweise abwesend bleibt und nur herangezogen wird, um was zu illustrieren. Also eigentlich geht es um den Tisch nicht. Es geht nicht um die Materialität des Tisches oder vor allem ist es ein einsamer Tisch. Das ist ein Denktisch. Der Tisch, wie du ihn jetzt beschreibst, der Tisch, der jetzt gerade zwischen uns beiden ist, der Tisch deiner kleinen
Memosyne,
genau, das ich nicht aussprechen kann, ist ein Tisch mit zwei Seiten, mindestens.
Ja.
Es können auch mehrere,
genau,
Leute um diesen Tisch versammelt sein, aber das Wichtige ist, dass es ein verbindender Tisch ist und kein reines Denkwerkzeug. Und ich finde, den Tisch kann man schön benutzen, um den Unterschied dieses Denkens vielleicht zu illustrieren.
Ja,
ne?
Ganz wunderbar. Also. Ganz wunderbar, was du sagst. Weil der Tisch, es gibt ein bedeutendes Werk in der rabbinischen Überlieferung, der heißt, darauf hast du dich bezogen, glaube ich, Shulchan Aruch, also den reich gedeckten Tisch. Und das ist ein Werk, ein bedeutendes Werk von Josef Karo im 16., 17. Jahrhundert, wo es um die Spielregeln geht des jüdischen Lebens, also eigentlich um die normierten, handlungsweisenden Vorschriften. Und natürlich ist aber der Tisch in der jüdischen Tradition mit zwei Szenen. Das eine ist die Szene des Lernens und das andere ist die Szene von Schabbat und überhaupt der Tisch, an dem gegessen wird. Und beide sind unglaublich sinnlich. Und in der also der Tisch ist eigentlich so eine Art, der Tisch für die Chavota, wo der Talmud drauf liegt. Also ich meine, das letzte Mal, wo wir gesprochen haben, mich interessiert im Moment das Verhältnis von dem Tisch, der super sinnlich ist, und die Konnotation zwischen Essen und Lernen ist im Jüdischen total nah, mhm, weil die Rabbinen, die essen den Text. Warum? Weil sie, also nicht im Sinne, dass sie ihn verschlingen, sondern dass sie ihn schmecken. Also das Wort für die Pointe in der Lektüre von etwas zu zweit. Wir müssen uns immer das als ein Austausch zwischen Zweien, also ein auch laut gesprochenes Ausagieren von Zweien vorstellen, die sich auch lieben, ja, weil sie gemeinsam die Tora lieben. Und sozusagen die Pointe ist verbunden mit dem Wort Geschmack. Also Ta'am ist eine überzeugende Pointe, die einer dem anderen anbietet. Es heißt aber eigentlich, wie etwas schmeckt. Also wenn man etwas isst, was man nicht kennt, würde man sagen, was ist der Ta'am davon, was ist der Geschmack davon. Also das Genießen einer Frucht und das Genießen von diesem Text ist dieselbe Art des Genießens.
Ganz, ganz kurzer Einwand, den wir gleich, gleich wieder verlassen können. Aber ich komme ja aus Stuttgart, aus Süddeutschland. Da sieht man, wie ungenießerisch das dort zugeht. Weil wenn man dort sagt, es hat ein Geschmäckle, dann bedeutet das eigentlich, da ist irgendwas nicht richtig. Das geht dann oft so darum, dass jemand bestochen wurde oder dass es nicht mit rechten Dingen zugegangen ist oder so. Also das ist negativ konnotiert, ne? Also überhaupt nicht, wie du es gerade beschreibst, mit Lust und
Also der Ta'am ist etwas, was der Geschmack der Sache ist zugleich eine überzeugende Pointe. Also Ma-Ta'am heißt, was soll das? Was ist das? Was will das? So. Und die Leute am Schabbat zum Beispiel, ist der Tisch der Runde der Gelehrten oder der Familie oder der Gelehrten, die auch befreundet sind, der Community, ist natürlich überladen mit gutem Essen und mit Wein. So, und insofern kommt es darauf an, das Lernen ganz unprotestantisch mit einem voller Süßigkeiten gedeckten Tisch zu verbinden. Weil es gibt zum Beispiel keine Situation, wo gegessen wird, wo nicht gelernt wird. Also es ist eine verschwendete Mahlzeit, wenn an einer Mahlzeit nicht gelernt wird. Das heißt, es wäre quasi, als hätte man das Ding gestohlen. Also,
aber andersrum gilt es nicht. Es ist sozusagen nicht, dass beim Lernen immer Essen dabei sein muss. Es ist nur in eine Richtung sozusagen.
In eine Richtung.
Aber wenn der Genuss schon da ist, dann ist es sozusagen, das Trägermaterial ist doch schon da.
Eben.
Dann kann man das doch ausnutzen. Es wäre eine Verschwendung eigentlich, es nicht auszunutzen.
Nee, die Verschwendung ist das sozusagen eine, wenn man schon Leute am Tisch hat, die sich zum Essen treffen, dass es überhaupt eine Begegnung gibt, ohne den Ta'am von der Braut, die ist ja immer die Tora. Also sozusagen eine Gruppe von Menschen, die sich an einen Tisch begibt, ohne zu lernen, verschwendet ihre Zeit. Also sie gibt sich nicht hin. Sie nimmt was vom Ewigen und gibt quasi nicht zurück. Also was ist denn das? Ich nehme hier die, keine Ahnung, die Schokolade, die Früchte, die sonst was, und ich schulde quasi der Community die Berührung von dem, was wir alle begehren. Und wir sozusagen, die Fortschreibung ist in jedem Moment eine Art von Genuss, aber wenn es eben nicht stattfindet, auch Verschwendung. Und zwar Verschwendung von Zeit. Oder von die Ökonomie stimmt dann nicht. Mhm. Und umgekehrt im Lehrhaus gibt es ja schon quasi den Genuss.
Es braucht keinen Mittler.
Da braucht es kein Essen.
Mhm.
Aber umgekehrt, wenn ich Essen habe, braucht es unbedingt die Tora, um das nicht zu verwechseln quasi.
Ich weiß auch, dass du damals in diesem Talk zwei Vergleiche gemacht hast. Das eine war, der Talmud ist wie ein reich gedeckter Tisch. Und das andere war, dass du den Talmud mit einem Haus verglichen hast. Und du hast ja jetzt schon ein paar Mal das Wort epistemische Architektur fallen lassen. Jetzt habe ich in einem anderen Buch von dir gelesen, dass du eine sehr schöne, und du hast mir auch schon mal davon erzählt, über den Begriff des Hauses im jüdischen Denken, dass das Haus nämlich sozusagen nicht sich über seine festen Wände und sein Dach definiert und dass das Stützende ist, sondern über die Tür. Also hier haben wir wieder die Leerstelle, ne? Und dass sozusagen die Wände zu Fäden zusammenschrumpfen können. Und da gibt es diesen Begriff, den du mir mal Eruf heißt es.
Ja,
ne?
Genau.
Kannst du kurz erklären, was das ist?
Das ist so schön. Unglaublich inspirierend und sehr komplex. Und ich weiß nicht, ob es sozusagen so in der Kürze der Zeit auf einem Bein zu erklären ist, aber es geht besonders am Schabbat um die Grenze zwischen privatem und öffentlichem Raum. Und es gibt bestimmte Situationen, wo das Überschreiten dieser Schwelle, und das Wort Schwelle ist sehr wichtig, ist ein Zwischenraum, zwischen privatem und öffentlichem Raum nicht möglich ist oder nicht erlaubt ist. Zum Beispiel, am Schabbat gibt es keinen Handel und man geht nicht zum Schuk, zum Markt. Und wenn jemand etwas trägt in die Öffentlichkeit, von dem Privaten in den öffentlichen Raum, dann könnte man ja denken, dass es quasi etwas zu tun hat mit Warenaustausch, mit einer Art von Ökonomie. Am Schabbat tragen wir nichts von den Privaten in den öffentlichen Raum. Ja, das geht dann bis hin zu Absurditäten, dass Leute nicht wissen, was sie mit ihrem Schlüssel machen sollen und daraus ein Schmuckstück machen. So. Und jetzt ist die Frage, es ist zum Beispiel eine andere Geschichte, ist, dass du nicht am Schabbat dich nur 3000 oder wie auch immer wie viel Fuß bewegst von deinem Privaten in den öffentlichen Raum, um nicht zu meinen, man würde jetzt Business in Düsseldorf haben. Und diese Festlegung also die ganze Halacha, das ganze jüdische sogenannte Gesetz ist sehr, sehr damit beschäftigt, quantitatives Maß festzulegen. Und das ist eine sehr, sehr interessante, auch psychologisch interessante Sache, wenn du ein Quantum hast für eine bestimmte Handlungsweise. Es kommt dann nie dazu, zu dieser schrecklichen Innerlichkeit, dass man sich quasi so eine Art Gewissen, was einen nie wieder loslässt. Also es ist sozusagen das Quantum ist das Maß für die Menschlichkeit, was eine unglaubliche Großzügigkeit haben kann. Also du gehst von deinem privaten Raum nur so und so viel Schritt am Schabbat. Was passiert aber, wenn du jetzt quasi etwas vorhast, was eine wichtige Mitzwa ist, also eine Art Gebot? Es befindet eine Beschneidung statt, ja, von deinem Sohn oder es hat eine Geburt stattgefunden und du musst das Doppelte gehen. Und die Rabbinen lassen das Maß nicht los. Ja, sie würden nicht das Maß opfern, um sozusagen eine Ausnahmesituation zu schaffen. Sie würden eher die Definition selber anfassen. Was bedeutet es, von deinem privaten Raum 3000 Fuß zu gehen? Ich fantasiere jetzt, wenn du aber 6000 gehen willst für einen guten Zweck, dann würden sie nicht sagen, Schwamm drüber, wir ja, verändern das Quantum, sondern sagen, was ist eigentlich ein privater Raum? Was ist eigentlich ein Haus? Und sie würden eher nach 3000 Schritt quasi das Haus verdoppeln, damit das Maß gewahrt ist. Und damit kommen sie quasi zu der Frage, ja, was ist ein Haus? Also, ja, wenn ich mich, wenn, und die Frage, was ist ein Haus, wenn du dein privates, wenn du dein Haus verdoppeln willst, um etwas zu erlauben, ist es natürlich gut, man macht es so leicht wie möglich. Also, ja, niemand würde am Schabbat darauf die Idee kommen, sein, ja, Haus neu zu tragen, genau. Und deswegen die Frage, was ist eigentlich ein Haus? Mit dem Hintergedanken, es muss leicht sein. Und dann kommt eine Diskussion der Rabbinen, die ich sehr gerne mal verbinden würde mit dieser ganzen Frage der, ja, der Porosität von Grenzen. Ein Haus ist da, wo eine Tür ist. Und dann kommen die Rabbinen und sagen, naja, wie breit muss denn die Wand sein an jeder Seite, damit das Haus noch ein Haus ist? Dann wird quasi die Größe der Öffnung der Tür dekliniert, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die Tür so groß wie möglich gemacht, damit es diesen Überschritt geben kann vom privaten in den öffentlichen Raum und mehr Schritte, mehr Freiheit am Schabbat. Und dann wird diese Öffnung immer größer. So. Und dann geht es die Frage, wie viel Rand muss es noch geben, damit das Haus noch ein Haus ist? Und dann sagen die Rabbinen natürlich ganz richtig, also es kommt nur darauf an, dass die Tür erkennbar ist. Insofern werden die Ränder oder die Wände werden infinitesimal gegen Null dekliniert. Weißt ja? Das heißt, am Ende bleibt eigentlich nur, die Seiten sind dann egal, es könnte ja auch eine Straße sein, die zum Beispiel Bäume hat. Ja, dann sagen sie, okay, nehmen wir die Bäume für die Wände. Dann bleibt eigentlich am Ende nur der Faden, also der Pfosten, der oberste Pfosten übrig. Ja? Und das finde ich so spannend, weil Öffnung, da sozusagen das Scharnier findet plötzlich in diesen Öffnungen statt. In den Löchern, ja, in den findet die Drehung quasi statt. Dreht sie, alles ist in ihr. Und ich finde, das ist sozusagen der Ursprung gewesen für meinen Buchstabenfaden.
Weißt du, woran mich das erinnert? Es gibt ja den Unterschied zwischen der euklidischen Geometrie und dann der topologischen Geometrie, der Topologie in der Mathematik. Und die euklidische Geometrie, so sehr wie die Rabbiner, beruht auf dem Maß. Alles ist gemessen. Und dadurch entstehen die typischen räumlichen Körper, die wir kennen, die bestimmte Abmaße haben in den Außenseiten. Damit arbeitet Lacan dann auch ganz spiel, weil er einen Übergang macht zur Topologie, weil die Topologie fasst Gegenstände ganz anders. In der mathematischen Topologie ist es so, dass ein Torus, also ein donutförmiger Gegenstand, das Gleiche ist eigentlich wie eine Tasse mit einem Henkel. Das ist das Gleiche. Das ist topologisch gesehen das gleiche Objekt. Weil die Topologie, für die Topologie sind Maßeinheiten komplett irrelevant. Es geht nur darum, welche Merkmale bleiben gleich bei stetiger Verformung. Und das ist genau, was du gerade beschrieben hast. Also ich kann sozusagen von der Tasse, wenn ich mir das vorstelle, man könnte jetzt sagen, die hat ja eine Öffnung oben, aber sie hat auch einen Boden. Und wenn ich den Boden so dick mache, dass er bis nach ganz oben reicht, dann hat sie keine Öffnung mehr. Also dann kann ich nichts mehr reinfüllen. Aber und ich kann zwar den Henkel kleiner und kleiner und kleiner und kleiner machen, aber der ist definiert darüber, dass er ein Loch hat. Und dieses Loch ist dann das Einzige, was noch zählt. Und das Gleiche passiert beim Donut. Da ist auch das Loch, was bei stetiger Verformung, also ich mache die Wände dicker und dünner und am Ende bleibt nur ein Faden übrig. Genau, was du gerade beschrieben hast. Am Ende geht's nur um das Loch. Und das ist genau das Gleiche, was du... Was du gerade meintest, weil das in dem Fall eben die Leerstelle oder das Loch das Entscheidende ist in beiden Gegenständen. Und das ist was, womit dann Lacan auch später ganz viel arbeitet, weil diese Beschränkung auf das Maß aufzuheben und weil sozusagen bei ihn auch interessiert das Verhältnis von innen und außen und bei einem Donut oder einem Torus oder dem Henkel von der Tasse kann man nicht mehr sagen, was innen und außen ist. Also das Innen des Loches ist gleichzeitig außen von dem Gegenstand. Und da findet diese ständige, was du jetzt als Scharnier beschrieben hast, aber es ist ja eigentlich so ein Flirren fast, ne? Oder so eine Umstellung.
Ich meine, das ist ja, da sind wir wieder bei der Struktur, bei der Architektur des Textes. Weil wenn wir uns die Seite des Talmuds ansehen, gibt es da ja eine Art Donut-Loch. Das Loch ist interessanterweise die Opazität des Textes selbst, also der Gemara, die gelesen wird, zu zweit. So eigentlich der Text, auf den es ankommt, steht so in der Mitte der Seite, dass es auch rein äußerlich, visuell so aussieht wie ein Loch.
Die Mishnah, ja? Meinst du?
Die Mishnah, mhm, und die Gemara, also das, mhm, was wir quasi lesen, also in der Talmud-Klasse auch lesen, ist ja die Mitte der Seite. Darum gibt es ja noch Marginalien, Kommentare von Rashi und seinen, ja, den Tosfot und so weiter. Also wenn die Seite aufgemacht wird, die wir nicht vor uns haben, weil ja El Adlabidot die Schottensteine englischen und deutschen und sonstigen Übersetzungen zeigt, aber die Seite selber hat ja die Marginalie und in der Mitte gibt es quasi, es sieht zwar nicht aus wie ein Loch, sondern wie ein Text, aber da der Text erst entsteht, indem man ihn überschreibt, liest, ausspricht, verhandelt, ist es eigentlich so, als sei der Text in der Mitte entweder leer oder opak, was dasselbe ist. Also entweder schwarz oder weiß, was dasselbe ist. Und das fällt mir ein bei außen innen, weil natürlich der Text selber das Innerste der Seite ist, aber andererseits existiert er ja nicht außerhalb des gesprochenen, ja, gesprochenen Auseinandersetzung dieses, nenn das jetzt mal Liebespaars. So, was weiß, das Begehren wendet sich auf dieses Loch. Aber das Loch selber ist etwas, was nichts ist. Also was eine Einladung ist zum Sprechen. Und jeder weiß, wenn gesprochen wird, ist die Einladung das, was weggelassen wird, ein unendlicher, ja, Grund des Begehrens. Die Leute beschäftigen sich ja ganze Generationen damit.
Mhm. Und das, mhm, ist, was ich noch versuche zu verstehen, ist, dass es, es gibt ja schon im Talmud eine Bewegung, die mobilisiert ist durch eine Dialektik. Aber es ist keine Dialektik im hegelianischen Sinne. Ne? Es ist, erfolgt nämlich keine Aufhebung, sondern das ist dieses, was du gerade beschrieben hast.
Nur eine Verschiebung
der Löcher.
Leer
und voll ist das Gleiche, schwarz und weiß ist das Gleiche, innen und außen. Also, weißt du,
also leer und voll ist das Gleiche, schwarz und weiß in gewisser Weise nicht, weil das Weiße auch in der Tradition selbst verknüpft wird mit dem Zwischenraum zwischen den Buchstaben. Also die eigentliche Original-Torah, die verloren ist, ist nur zu haben in der Weiße der Zwischenräume zwischen den Buchstaben. Da hast du sie quasi. Und deswegen sagen die Rabbinen auch, die Torah ist schwarzes Feuer, die Buchstaben nämlich mit schwarzer Tinte, auf weißem Feuer, nämlich die Zwischenräume des Parchments. Und nur das weiße Feuer kommt nahe an das, also die Zwischenräume, an das, was die Torah ist. Und insofern ist das genau, was du sagst. Also ja, die Fülle und die Leere mit zwei E hängen genau an dieser Idee, dass alles Tintenhafte, Materielle, nur das, ja, die Löcher verschiebt. Und zwar auf unendlich. Also da gibt es auch kein Ende. Es gibt kein Ende davon.
Eben deswegen eine Dialektik ohne, aber keine hegelianische, weil es sozusagen, weil es in diesem Flirren bleibt, ne?
Ja.
Ja, ich muss immer an Flirren denken oder an so einen Moiré-Effekt eigentlich, ne? Also schwarz und weiß, wie du es gerade beschrieben hast. Und dann, bei diesen Moiré-Effekten entsteht ja so ein Flirren und das ist irgendwie wie die visuelle Bewegung, die, das
Text. Das Flirren ist ja sozusagen im Sprechen. Das Tolle an, ja, der Chavruta ist, ja, dass sie, beide wissen, sie teilen die Braut. Sie wissen beide, sie geben sich einer Braut hin, die abwesend ist. Und diese aber trotzdem in Händen halten und sie teilen dieses Begehren. Und insofern ist ihre Art des Sprechens ja viel eher ein Flirren, weil sie beide wissen, sie erwischen es nicht. Also das ist es nicht. Oder das ist es, so wie du sagst, ja, wenn du über das Künstlerbegehren sprichst. Es ist eine poetische Performance, die weiß, dass die Braut zwar im Raum ist, aber abwesend.
Ja. Ja, auch dieses, das ist es oder das ist es nicht. Also es ist ein Vortrag, den ich erst in 2,5 Wochen halte, deswegen verrate ich mal noch nichts. Aber letztendlich hat es auch was mit Deuten zu tun. Also wir haben jetzt gerade über Interpretation gesprochen und über dieses, dass es ja ständiger Deutung bedarf, also die eine Deutung, die aber nicht irgendwann sagen kann, so ist es, aber oder das ist es. Also irgendwann wieder sagt, das ist es nicht. Ne? Also die das Deuten und wenn ich auf was zeige, sage ich ja, das ist es. Das ist ja eine Zeigegeste, wenn ich das mache. Aber trotzdem sucht man im Text ja was in der Auslegung. Und es gibt halt diesen, wie du meintest, diesen Geschmack der Pointe. Das ist wahrscheinlich der Moment, den Roland Barthes als das Punktum bezeichnen würde, aber wo man sagt, das ist es. Ne? Das, die Pointe und die ist schmeckig sogar. Genau. Und, aber letztendlich ist es sie auch nicht. Und
deswegen muss ich weitermachen. Das Schöne ist daran, dass wenn du sagst in der Chavruta mit dir jetzt, das ist die Pointe, dann betest du drum, dass der andere es nicht kauft. Man begehrt den Widerspruch des anderen. Und insofern, da wo die Unterbrechung stattfindet, ist eigentlich der Moment der erotischsten Berührung. Insofern ist es quasi, wenn ich sage, das ist es, und du sagst nicht, nee, das ist es nicht.
Dann
stirbt das Begehren. Und zwar, die Rabbinen sagen das auch. Ja, das ist sozusagen alles darauf angelegt, dass mir widersprochen wird. Und das Lustmoment liegt in der Entwendung meiner Pointe. Das muss man sich immer vergegenwärtigen. Und darin liegt auch eine Art des Sprechens, die wir verloren haben, weil es gilt nicht als höflich innerhalb dieser rabbinischen Sprechkultur, jemanden ausreden zu lassen. Das ist ein Desaster. Es bedeutet eigentlich nur,
dass es langweilig ist.
Nein, es bedeutet ja, wenn ich sage, das ist es, und der andere sagt, stimmt, dann hat er einfach nur gesagt, es lohnt sich nicht.
Ja.
Es lohnt sich nicht, deiner Pointe zu widersprechen. Und ich weiß das. Ja, insofern ist das sozusagen ein Moment der allergrößten Enttäuschung.
Ja, das hast du in deinem Buch auch geschrieben, dass der Widerspruch so wichtig ist, weil der Widerspruch ja einen Bruch erzeugt oder das Unterbrechen.
Oder überhaupt die Berührung.
Genau.
Darin liegt ja eine Berührung. Du kannst ja auch jemanden unterbrechen, weil du es liebst, was er gesagt hat. Dann würdest du nicht widersprechen, sondern sagen, wow. Und dann kommt quasi, man kann es ja auch emphatisch vergrößern. Also es kommt nicht darauf an, dass der Widerspruch ein Widerstand sein muss. Es ist
genau.
Hauptsache, es ist eine Tangente.
Jetzt unterbreche ich dich gerade.
Ja, genau.
Ja, ist cool. Genau, weil ich überlegt habe, was es vom Streitgespräch unterscheidet. Weil das Streitgespräch, wie man es so kennt, und auch Roland Barthes schreibt darüber, als er über den Unterschied zwischen mündlicher Sprache und geschriebener Sprache spricht, meint er, das Streitgespräch, so wie das so kultiviert wird, wenn man das Streitgespräch im Fernsehen, ne? Er meint, das ist eigentlich gar kein richtiges Gespräch, das tut nur so, das ist eigentlich geschriebene Sprache, weil sich die einzelnen Teilnehmer gar nicht auf das Gespräch einlassen und vorher schon ihre Argumente zurechtgelegt haben und eigentlich sozusagen hierarchisch denken, wie man es nur im Schreiben tun würde und nicht nebenordnend, wie man es im Sprechen tun würde. Und er macht das fest an der Ordnung der Konjunktionen. Er meint, dass das Sprechen durch nebenordnende Konjunktionen metonymisch mobilisiert ist. Und, aber, genau. Oder, weißt du, genau. Aber so bewegen wir uns jetzt ja auch gerade fort durch dieses Gespräch. Das Schreiben allerdings, da fange ich ein Argument an und baue das sozusagen hierarchisch durch unterordnende Konjunktionen wie weil und so, also strukturierende, anders hierarchisch strukturierende Konjunktionen auf. Und das zeichnet für ihn das Schreiben aus und meint jetzt diese Streitgespräche, die man so im Fernsehen sieht, und ich hasse ja auch diese Panel-Diskussionen, die so tun, als wären sie Gespräche, das ist, was mich immer so aufregt, aber eigentlich leiert nur jeder seine eigentlich schon geschriebenen Gedanken runter. Es sind also gar keine wirklichen Gespräche. Und als ich bei dir davon gelesen habe, ich glaube, du hattest da sogar einen Begriff, dass es sozusagen eine Rhetorik der Unterbrechung gibt oder sowas.
Genau.
Ne? Habe ich überlegt, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem Streitgespräch und diesem Unterbrechen? Und ich glaube, es ist genau das.
Ich meine, du hast außer dem Text, der jetzt in Frage steht, den wir auch nicht verfügbar haben, außer dass er materiell natürlich seine Buchstabenketten hat, du hast keine Agenda.
Das ist kein gemeinsames Drittes, ne?
Ja, du hast keine, doch das gemeinsame Dritte wäre die Braut, also die Tora.
Genau, aber ich meine, jetzt in dem Streitgespräch gibt es
genau,
keine...
Genau, also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, worauf das Gespräch hinauslaufen soll. Also es gibt quasi keine vorausgefertigte Agenda, außer der Hingabe an das, was nicht da ist, also an das Verlorene eigentlich. Und dann ist jeder Hint, den der andere gibt, ist eigentlich eine Art von Annäherung, die weiß, dass sie aber sich nicht annähern wird. Also der Gestus der Hingabe ist die größte Annäherung, die wir haben können. Und jeder weiß das. Das heißt, es ist zelebriert eigentlich das Begehren selbst, was auf das gerichtet ist, was nicht zu haben ist. Und das ist etwas, was in der gegenwärtigen Keimdiskurs, den ich kenne, ja, auch nicht im analytischen, weil da das Flirren nicht zustande kommen kann, weil das
das ist ja eine Einseitigkeit.
Ja, weil es eine Asymmetrie hat, die es im Talmudischen auch gibt, aber nur in dem zwischen den Geliebten. Da gibt es diese Asymmetrie. Aber nicht in der Auseinandersetzung zwischen der Chavruta, wo es eigentlich das eigentliche erotische Moment stattfindet. Da gibt es sozusagen gibt es eine Symmetrie, und die Asymmetrie gibt es wiederum, ja, in Bezug auf die Braut. Aber die ist ja das, ja, die ist ja der Text. Insofern ist es sehr, sehr spannend, wie
dieses. Aber jetzt zum Beispiel diese Talmud-Gruppe, also wo wir den Talmud, Auszüge des Talmud lesen, das hat doch was davon, ne?
Ja, natürlich.
Genau. Und in meiner Lacan-Lektüre-Gruppe ist das ganz ähnlich. Es gibt eben diesen opaken Text und es gibt dieses Gespräch, und es ist nur dann gut, wenn eigentlich niemand denkt, dass er was schon weiß.
Genau. Also es gibt so ein bisschen so die, in der Talmud, ich finde, das ist genial, wie er es macht, weil er den Rhythmus und die Struktur und das Begehren auf diesen Text wirklich rüberbringt. Also ich meine, ich habe das Glück gehabt, in Jerusalem für unglaubliche 20 Jahre mit einem rabbinischen Gelehrten in einem Raum zu sitzen, zu seinen Füßen quasi, der meine Studien begleitet hat. Und ich weiß bis heute nicht, was sein Begehren war. Ich wusste, was mein Begehren war. Ich wollte den Talmud irgendwie schmecken. Ja. Und das Spannende daran war, sein Zichron Olavacha ist über 90-jährig verstorben, vor einigen Jahren, dass er spannenderweise, nachdem er in der Yeshiva in Mir war, in den 30er Jahren, dann nach New York gekommen ist an die New School, dass er derjenige rabbinische Gelehrte war aus den großen Talmud-Akademien, ja, in Litauen, wo die Psychoanalytiker damals von New School und seiner Umgebung, die wussten noch, das waren alles jüdische Analytiker, die wussten noch, viele von denen aus Deutschland, die wussten noch, dass sie ohne den Talmud das nicht richtig hinbekommen mit der Struktur des Begehrens in dem analytischen Setting. Und die haben dann ihn gefunden, der nun gerade aus der Yeshiva in Mir kam, und gesagt, hey, wir wollen mit dir Talmud lernen. Also mein Lehrer in Jerusalem, Herr Rav Zev Gotthold, Zichron Olavacha, seligen Andenkens, hat den Analytikern in New York in Ende der, ja, wann war das? Dann ist der Anfang der 40er Jahre, so die, als sie gerade alle geflohen sind aus Deutschland, Talmud beigebracht. Und wie ist dann auch weiter, er ist dann nach Israel gegangen, eigentlich noch vor der Staatsgründung. Und durch Zufall und Schicksal, wie auch immer, war ich dann Anfang der 80er Jahre bei ihm und habe mit ihm gelernt, so haben wir das auch genannt. Und meine Doktorarbeit quasi mit ihm geschrieben. Aber das Irre war die Art und Weise, wie wir gelernt haben. Und man hat sich nie verabredet zu einer bestimmten Zeit, sondern de facto war ich jeden Tag dort. Und zwar von morgens um 8 bis manchmal abends um 8. Und am Anfang wusste ich nicht genau, warum verbringt er Zeit mit mir? Und es war dann auch so, ich habe geklopft. Er kam aus einer ganz hanseatischen Familie in Hamburg, sehr großbürgerlich. Und alle Spielregeln, die ich kannte, waren auf den Kopf gestellt. Also er saß in seinem Sessel und hat empfangen. Andere auch noch, andere Lernende. Und ich kam morgens, habe geklopft, und dann habe ich erwartet, dass er mir die Tür aufmacht natürlich. Ich kannte ihn ja gar nicht. Das Erste, was er gesagt hat, ist gerufen von seinem Sessel aus. Brauchst du einen Pförtner? Ich war Anfang 20, ich habe geklopft und darauf gewartet, dass er die Tür aufmacht. Ich habe gesagt, brauchst du einen Pförtner? Und dann bin ich rein, und dann hat er eigentlich sozusagen jedes Mal immer nur gesagt, nu. Das war sein Opening. Ja, ich kam zu ihm, wollte lernen, keine Ahnung, Maimonides, Hermann Cohen, was auch immer es war. Und das Einzige, was er sagte, war nu.
Und nu heißt so viel wie weiter, oder?
Nu heißt, was bringst du mir? Was bringst du mir heute? Also, was ist dein Stoff? Und dann habe ich angefangen mit irgendwas, und dann kam die Unterbrechung sofort. Er hatte eine Bibliothek, vielleicht, ich weiß nicht von wie vielen Bänden, einigen tausend. Es gab, ja. Und, oh mein Gott, ich hatte so eine Angst vor diesen Sessions, weil er mich immer in diesen Unterbrechungen, ich wollte irgendetwas sagen und dann die Unterbrechung kam sofort und hat mich immer verwiesen, ah, du hast gesagt, das Zeigen, ja, er hat immer verwiesen, mit dem Zeigefinger fast, auf seine Bibliothek, die aber so vielsprachig war und so unglaublich komplex, dass ich eine Heidenangst hatte, wenn er auf irgendwelche Sachen gezeigt hat, weil er nie aufgestanden ist, er war über 80. Und er war, ja, er war total körperlich gut drauf, aber er hat immer gesagt, geh mal zu, hol mal Rashbam. Ich gesagt, Rashbam, was ist... Und immer mit diesem, wow, ja, du... Ja, immer so, dass ich dachte, wow, das Unwissen war quasi über mich geschrieben bis über 15 Jahre. Und diese Art von Einübung in so einem Verhältnis, was nur im Verweisen auf Dinge...
Die Intertextualität.
Intertextualität, ne? Von Dingen, auch sozusagen, die mir nicht bewusst sind, die ich nicht kenne, die ich nicht beherrsche, die in Sprachen sind, die ich nicht kenne. Also es war sozusagen ein ständiges auf der Hut sein von dem, was mich jetzt gleich einholt. Mhm. Also mit aller Strenge, mit aller Strenge. Du liest wie ein Goy, hat er mir gesagt. Mhm. Ja, es hatte nichts zu tun damit, ja, ob ich jüdisch bin oder nicht oder wie jüdisch ich bin oder was, sondern mit Art und Weise zu lesen. Also quasi die Buchstäblichkeit und gleichzeitig das Loch hinzubekommen.
Da gab es ja auch in
ich war da 15 Jahre, Marie, 15 Jahre.
Diese Intertextualität, da würde ich gerne jetzt kurz einhaken, weil das in dieser Talmud-Gruppe letztes Mal auch so eine Rolle spielte und das zu dem Buchstaben zurückgeht oder dem Buchstäblichen, bei dem wir ja vorhin schon waren. Und zwar, dass in der Auslegung Beweise herangezogen werden und in anderen Texten gefunden werden. Und zwar, was dort dann wichtig ist, ist nicht das Argument, ist überhaupt nicht die Sinnebene, sondern ist rein auf der Buchstabenebene, dass an anderer Stelle das gleiche Wort oder die gleiche Buchstabenfolge vorkommt und dass die Nähe der Buchstaben bildet schon sozusagen eine Verbindung und das reicht, das ist schon das Argument.
Ich meine, es ist so, als würdest du jemanden sozusagen zwei völlig auseinanderliegende Szenen aus deinem Leben erzählen und derjenige würde nur darauf achten, dass das Wort, keine Ahnung, das Wort wow oder das irgendein völlig nebensächliches Wort, als Wort, keine Ahnung welches Wort, also ein Wort, was inhaltlich überhaupt keine Rolle spielt. Das kann auch sich verschlucken sein, also irgendein Zeichen, sich verknüpft mit einer Szene, die inhaltlich gar nicht verbunden ist. Ja. Und dann machen die Rabbinen daraus ein Argument, weil das da vorkommt und das da genauso vorkommt, dann sind die Szenen verbunden.
Ja.
Und das wird dann quasi zur Evidenz. Also die physische Beschaffenheit von körperlichen Symptomen, ja, in verschiedensten Szenen zusammengebracht werden zur Evidenz, dass das, was da noch steht, damit zu tun bekommt.
Ja, das ist aber sehr, es ist ein sehr metonymisches Denken, also die Metonymie nicht im Sinne von der alten Rhetorik, wo die Metonymie heißt, also Metonymie ist immer ein nachbarschaftliches Verhältnis. Durch Nachbarschaft ist was miteinander in Verbindung. Also ein ganz berühmtes Beispiel ist, ich habe ein Glas getrunken und eigentlich meine ich, aber ich habe ein Glas Wein getrunken, aber das Wein ist in dem Glas, also sind die in Berührung, also ist das Glas irgendwie auch der Wein. Also es ist über Nachbarschaft verbunden, aber auf der Sinnebene. Und Lacan nimmt den Begriff auch auf und die Metonymie spielt bei ihm eine große Rolle, aber bei ihm ist es die Metonymie der Signifikanten. Nicht die Nachbarschaft der Bedeutung,
genau.
Das bedeutet das wie das, sondern der gleiche Signifikant, das gleiche Wort. Und das ist ja. Ganz
es ist
wenig.
Es ist identisch. Ich meine, das ist klassische rabbinische Technik.
Genau.
Die Dinge, die weit auseinander liegen, in einen Zusammenhang zu bringen, der präzise ist.
Und jetzt würde
das
ich
könnte
aber
auch eine körperliche Sache sein. Es könnte auch sein, dass jedes Mal, wenn Rabbi Joshua sich verschluckt oder niest,
das
Symptom sozusagen, und das sind keine zufälligen Verknüpfungen. Und das ist ganz, ganz im Herz der rabbinischen Auslegung.
Und da meine ich aber, dass das auch ein künstlerischer Zugang ist.
Ja.
Weil wenn ich dir jetzt sage, ich versuche die Worte, das ist es, die Ausrufe, das ist es und das ist es nicht zusammenzulesen. Der eine Ausruf ist von Lacan, das ist es nicht. Und der andere Ausruf ist von Roland Barthes, das ist es. Dann steht da am Anfang erstmal die Signifikanten. Also in dem Fall sind die, ne, der eine sagt ja, der andere sagt nein, aber dieses, das ist nur auf der signifikanten Ebene verbunden. Und was ich dann daraus mache, ist eine Theorie, aber die Theorie ist nachgelagert. Ich fange mir den Signifikanten an und denke, da ist doch irgendwas. Und ich glaube, das künstlerische Arbeiten ist ganz oft so, dass man auf der Signifikanten und Signifikant jetzt sehr weit gefasst, ne, nicht nur Buchstaben oder Worte, sondern Erscheinungen im weitesten Sinne, dass man sagt, das ist doch wie das. Und dann zieht man zwei eigentlich vollkommen auseinanderliegende Bereiche zusammen und dann arbeitet man weiter, aber man hat eine Verknüpfung geschaffen, ne?
Genau. Und
einen Knoten gemacht. Und
genau so ist es. Ich meine, in der Wenzi Society war das ja so. Ich habe ja einen Eruv gebaut. Der Eruv war ja die, also Eruv, wie gesagt, ist dieser Faden, der die Öffnung des Hauses als Scharniere versteht, der Verknüpfung, der Vermischung. Ich habe ja den Eruv tatsächlich dahin gehängt. Der war ja da. Und der Eruv war natürlich, also in dem Sinne, wie du jetzt das beschreibst, ein künstlerisches Verfahren. Ja, es ist sozusagen, es schafft einen Eruv, in dem es die epistemische Architektur einmal verrückt hat, von verrücken. Und das Ganze, ich meine, die ganze talmudische Seite, wenn man das Gefühl hat, sie ist, wovon ich überzeugt bin, besetzt worden von territorialen, politischen Logiken, zu denen zum Beispiel auch der Staat gehört. Also wie kann ein nicht territorialer Text mit offenen Rändern und sich ja, porösen Bezügen nach außen, wo ein Außen ein Innen und ein Innen ein Außen ist, sich retten in einem territorialen politischen Kontext des modernen Nationalstaats? Das geht gar nicht. Also die ganze Denke kann sich darin gar nicht, also in dem Territorium gar nicht entfalten, allein die Vielsprachigkeit und so weiter. Das ist sozusagen eine ganz andere Verfassung von Szenerie. Wenn das so ist, dann sozusagen, und du sozusagen das Begehren dich gerichtet hast auf diesen Text, was machst du dann? Ja, es ist sozusagen, es reicht ja nicht, eine postzionistische Kritik zu formulieren, weil damit hast du zwar den Nationalstaat vielleicht und seine Gewalt, aber dann, damit hast du den Text noch nicht bewahrt.
Also du meinst sozusagen, dein Anliegen ist es, diese talmudische Denkweise aus dem Talmud rüber zu retten in andere Bereiche.
Genau.
Und deswegen auch, wenn du sagst, du hast vorhin gesagt, du bezeichnest dich als Künstlerin, Theoretikerin, aber auch erst seit 10 Jahren.
Ja,
ne? Also
genau.
Das ist sozusagen dein Projekt, dein größeres Projekt.
Genau, vielleicht sogar ein bisschen länger, also vielleicht seit 2002, vielleicht sind doch schon 20 Jahre. Mhm. Und das Interessante ist, ich würde auch heute nicht mehr raus retten sagen, weil ich glaube, es gibt da nichts mehr zu retten. Aber definitiv kann man es verrücken. Und zwar sozusagen, man braucht dazu aber einen Moment quasi der Dunkelheit. Der Dunkelheit im Sinne von der Aufmerksamkeit zu sich einen Moment lang zu entziehen, dass es diese Architektur ist. Ja, wenn jemand wissen würde, da ist eine jüdische Künstlerin oder jüdische Theoretikerin, die will den Talmud bewahren, indem sie daraus eine 3000 Quadratmeter Ausstellung im Gropiusbau macht, die heißt Taswir, dann wäre es von vornherein, würde jeder auf die Spurensuche gehen, was sie dann da eigentlich macht. Das kommt darauf an, das zu verschleiern. Und dann, verstehst du, was ich meine? Es kommt unbedingt darauf an, das zu verschleiern.
Ja, und so wie quasi die Deutung in der Psychoanalyse eigentlich nach Lacan zumindest orakelhaft sein muss. Es muss sozusagen, sonst ist es, sonst gibt es eine Fixierung und man stoppt den Diskurs, man fixiert das Begehren. Wenn man, wenn man an der Deutung ausspricht, die vollkommen klar ist, fixiert man das Begehren und es muss deswegen eine Deutung ausgesprochen werden, aber die ist orakelhaft und die kann auch manchmal nur ein Wort sein und das heißt aha.
Ja, genau so ist es. Also das wäre wiederum, könnten wir auch über den Traum reden, ja, das wäre wiederum klassische rabbinische Auslegungstechnik mit dem aha, wenn es zweimal vorkommt.
Also eine Intervention in dem Fall, aber ja.
Aber was ich meinte, auch eine Übersetzung zum Beispiel der rein äußerlichen Form, wenn du eine Talmud-Seite vor dir hast, hat sie ja eine Architektur. Du könntest natürlich diese Architektur übertragen, übersetzen in Räumlichkeiten. Also du kannst einen Gropiusbau nehmen, wo du 3000 Quadratmeter hast. Das hatte ich ja zur Verfügung, absurde, fantastischerweise, 2009. Und ich habe darin den Talmud nachgebaut. Ich habe ihn wirklich nachgebaut. Das heißt, ich habe ein Zentrum gehabt und eine Marginalie. Ich habe das nur verkehrt, weil ich habe die Marginalie quasi in den Innenhof gebaut und den Text auf 18 Räume verteilt. Und ich habe es nicht nirgendwo gesagt, dass das die Technik ist, die Methode. Und jeder hat sich gewundert, wie plötzlich diese klassischen islamischen Objekte, die ich hatte, ja, von Koran-Manuskript, ein bisschen zu safavidischer Miniatur aus dem British Museum aus dem 17. Jahrhundert. Sozusagen die ganze Art und Weise, wie sich diese Objekte zueinander verhalten haben, war rein poetisch und genau so, wie die Rabbinen ja die latenten, vergessenen Inhalte zueinander in Beziehung bringen durch Assoziationen, die poetisch sind und präzise und buchstäblich. Und sozusagen, es gab keine historischen Ordnungen, es gab quasi eine Ordnung, genau wie ein Trauminhalt eigentlich, also eine Traumlandschaft, ja, wo es bestimmte Objekte gibt, die manifest sind und dann darunterliegende Verknüpfungsmöglichkeiten. Und es war eine unglaublich interessante Art, sozusagen, wie diese Ausstellung rezipiert worden ist. Ja, weil und da kommt dieser Bezug von Taswir her. Taswir im Sinne von zeigen, zeichnen, also visuell in den Raum stellen, etwas.
Ein Bild machen.
Ein hast Bild du machen, ne? aber in dem Sinne von etwas zeigen. Also wie kommt etwas in den, tritt etwas überhaupt in den Raum im Sinne von Sichtbarkeit? Wie wird etwas sichtbar? Aber es ist jetzt so eine Klammer, so, ich wollte sagen, ein einziger kam in diese Ausstellung im Gropiusbau. Das war Elliot Wolfson mit seiner großartigen Recherche zur Kabbalah-Eros-Sprache und hat gesagt, ich bin hier ja in der Mitte der Seite. Ich bin hier ja in der Mitte der Seite. Also im Gropiusbau. Und das meine ich mit verschieben, den Grund des Begehrens behalten und deswegen zugleich die Episteme verschieben. Und das beschäftigt mich ja seit 2009. Und verzweifelt bin ich an der Alternative, dass man das innerhalb der Textarbeit schaffen kann, am Wissenschaftskolleg. Weil da habe ich mit Navid Kermani versucht, quasi zu sagen, okay, vor diesen brutalen Engführung der Moderne in seiner Bedürfnis nach klar und distinkt und Eindeutigkeit und Territorien, gab es vielleicht so eine jüdisch-islamische Liaison, in dem man sich verständigt hat über die Offenheit, die Porosität von prozessualem Lesen von Texten. Und dann hat das aber nicht funktioniert wirklich. Ja, denn jeder hat am Ende seine Grenzen verteidigt, die Textgrenzen. Und da habe ich gesagt, mein Gott, jetzt lass mich diesen Buchstaben in Ruhe. Ich nehme jetzt Objekte für Buchstaben. Um verloren zu gehen. Verstehst du? Um verloren zu gehen. Weil hier weiß ja jeder, was da steht. Das ist ja sozusagen, die Sola Scriptura hat sich ja durchgesetzt auf der ganzen Linie. Jeder liest was und weiß, denkt, er weiß, was da steht. Niemand liest was und sagt, wow, was ist das denn für ein Fragezeichen? Außer es ist ein Fragezeichen.
Also Versuche gibt es ja viele, den künstlerischen Zugang zu Wissensproduktion oder künstlerischer Forschung oder sowas. Gibt es ja in den letzten 20 Jahren sehr viele Versuche, das irgendwie miteinander zu verbinden. Und es wird auch, was sehr viel gefördert wird, sind interdisziplinäre Projekte, die zwischen den Künsten und den Wissenschaften. Und da wird auch immer sehr viel behauptet, versucht, es gibt irgendwie tolle Ansätze und dann scheitert es meiner Meinung nach immer daran, dass am Ende jemand das Wissen haben will.
Sie wollen es von vornherein wissen, Marie.
Ja, und
Sie wollen von vornherein wissen, worauf es hinauslaufen soll.
Genau, und ich habe da gerade mit einer Freundin drüber gesprochen, die Physikerin ist, und ich habe ihr davon erzählt, von diesen von dem, was ich gerade beschrieben habe, diesem Denken, dass man mit dem Signifikanten anfängt, also eigentlich mit einer Form und irgendwie spürt, da ist was und dann das aber wie eigentlich im wissenschaftlichen Sinne falsch rum entwickelt. Also man kommt nicht bei dem Schluss raus, sondern man fängt mit dem Schluss eigentlich an und der steht am Anfang der ganzen Untersuchung. Und dann habe ich ihr das ausführlich erklärt und habe gemeint, ja, das ist eben so ein künstlerischer Zugang zu Wissensproduktion. Und dann hat sie gesagt, aber mal ganz ehrlich, ich mache das nicht anders. Sie ist Physikerin und ich sagte und meinte dann aber natürlich muss ich das in diesen ganzen, wie ich es dann niederschreibe, ist was komplett anderes. Dieses Niederschreiben ist eigentlich ein Vertuschen dieses Prozesses, der auch in den, you know, Hard Sciences, ich mache gerade Anführungszeichen in die Luft, gang und gäbe ist, weil das, glaube ich, keine nur dem das ist keine rein künstlerische Denkweise, oder eine, die den Künsten vorbehalten wäre. Ich glaube, sie wird nur in anderen Bereichen vertuscht, unterschlagen, und das ganze Wissenschaftssystem ist eben so strukturiert und so aufgebaut, dass man seine Anträge so schreibt, als wüsste man genau, was man untersuchen will, und auch als sei irgendwie vorher schon klar, was dann rauskommen soll, und dann führt man brav die Untersuchung durch, aber man fängt beim Anfang an und am Ende filtert man die Ergebnisse und hat ein Produkt, das sich dann, wo man sagen kann, das fügt sich gut ein in die Art und Weise, wie wir Wissen produzieren, und alle wissen, dass es anders funktioniert.
Genau.
Und es wird immer unterschlagen. Genau.
Es ist auch irgendwie so, natürlich, deswegen ist, glaube ich, der Tisch, der hier unser Tisch ist, der Tisch der Mimosyne, der Tisch von der Tisch University, der Tisch von der Wenzi Society, produziert tatsächlich ein Curriculum, aber nicht von der Position aus dessen, der etwas weiß, sondern von der Position aus, der etwas berühren will oder berührt werden will. Und das ist ja irgendwie auch das Wunder, und jetzt benutze ich das sehr spezifisch, dieses Wort Wunder, der Kommunikation, dass du natürlich etwas begehrst und etwas gerne möchtest von dem anderen, aber nicht das Wissen, sondern du möchtest eigentlich berührt werden. Und diese Art der Berührung kreiert dann erst eine Art Wissen, die aber, was aber genauso wenig stabil ist wie das, ja, das vorher. Das Einzige, was stabil ist, ist eigentlich das Moment des Begehrens. Und man könnte natürlich mitschreiben, da sind wir wieder bei dem Apparat der Scribes in der Wenzi Society, und dann rückwärts kann man natürlich Curriculi mitschreiben. Aber die Universität kann sich sowas nicht trauen, weil sie davon ausgeht, dass es eine Verfügbarkeit gibt von Wissen.
Ich habe das schon mal, dieses Curriculum, das sich erst... Das ist ja ein genau. Gedanke, den du auch
das
praktizierst.
Das ist die Tisch University,
ja. Vielleicht musst du kurz sagen, was die Tisch University ist. Du hast dreimal den Begriff schon genannt, aber...
Die Tisch University ist entstanden eigentlich aus Istanbul, aus der Wenzi Society, und aus dem Verschwinden der Universität aus den universitären Formaten in der Pandemie. Also in der covidianischen Zeit hat sich alles in diese Zoom-Zweidimensionalität eigentlich verflüchtigt. Und ich habe eine unglaubliche Sehnsucht bekommen nach dem Tisch als sinnlichem, analogen, verbindenden Moment zwischen den Gelehrten. Jetzt nenne ich die mal so. Und mich hat außerdem seit 20 Jahren interessiert mich die Überlappung der konkreten, tatsächlichen Begegnung oder Berührung zwischen diesen Gelehrten, der Überlappung von vier Gebieten, wie in einem Knoten, vier Gebieten, die in meiner, ja, also die eigentlich gar nicht zu trennen sind, aber die in dem gewöhnlichen Diskurs getrennt auftauchen. Das ist das Prinzip der künstlerischen Forschung, in dem ich selber arbeite, der Talmud, der nicht verfügbar ist, die Ethnologie, die sehr viel versteht davon, dass sie sich in Gewaltgeschichten verstrickt hat und vielleicht am weitesten davon ist, sich selbst zu hinterfragen, daher auch vielleicht am gefährdetsten zu denken, sie hätte es jetzt, sie hat's. Und dann als viertes Moment die Psychoanalyse. Weil die Psychoanalyse eigentlich, glaube ich, das lebendigste Ding ist oder Setting, was davon noch etwas transportiert von diesem verschwundenen Talmudischen, aber es nicht weiß. Die Tisch University sozusagen die findet in einem Wohnzimmertisch statt, sagen wir in meinem Wohnzimmertisch, aber es ist ein privater Raum auf der Schwelle des Öffentlichen und baut eine Überlappung von diesen vier Gebieten, künstlerische Forschung, Talmud, Ethnologie und Psychoanalyse, in Form von mit mir assoziierten Freundinnen, Gelehrten, Leute, die ich normalerweise kenne und die sich einlassen auf den Prozess des Lernens, in dem nicht eine Agenda am Anfang steht, sondern wo klar ist, es gibt ein Thema, die Tische werden an Faculty verteilt. Sagen wir mal, ja, jemand arbeitet zur Psychoanalyse in Togo, wir waren mit Sandrine Messier und sie bekommt den Tisch mit den Gelehrten, mit den jungen Gelehrten und entwickelt etwas, wo die Agenda sich wirklich im Sprechen erst ergibt. Und dann ist die Frage, kann so ein Tisch ein Curriculum produzieren, was rückwärts geschrieben wird und rückwärts Sinn macht?
Und ich habe das mit den Shownotes verglichen von dem Podcast. Am Ende, wenn ich jetzt morgen diese Folge schneide, werde ich Shownotes erstellen von den ganzen Sachen, die wir genannt haben. Aber das die standen ja nicht am Anfang, sondern die haben sich erst aus dem Gespräch ergeben.
Genau so ist es.
Aber jetzt frage ich mich, warum braucht dann dieser Tisch noch ein Thema?
Nee, es hat auch keinen. Eigentlich ist das Thema ist ein Prop, so wie meine Merit Oppenheim. Es tut mir leid. Ich meine, sie,
ja,
es
ist ein Vorwand, meinst du?
Es ist ein Vorwand, aber der Tisch hat ja auch eigentlich, der hat ja nur... Der wird ja an jemanden verschenkt oder vergeben. Sagen wir mal, ich sage, Marie von Heil interessiert mich. Es wird dein Tisch. Dann ist das die einzige Entscheidung, die ich treffe. die Tische haben auch eigentlich nur die Namen der Faculty, die sie quasi, deren Tisch es wird. Ich habe keine Titel gegeben, habe ich nicht. Ich habe nur gesagt, Tisch University Number 5. Und dann steht da nur Rebar Salahadin. Das war jetzt am letzten Sonntag. Das ist ein Filmemacher aus Sulaymaniyah in Kurdistan, Irak, der sich beschäftigt hat mit dem Verschwinden der jüdischen Bevölkerung in Sulaymaniyah und der Architektur des jüdischen Viertels. Und da kommt natürlich ganz viel von unserem Gespräch jetzt, von Entzug, von Erinnerung von an jemandes Platz sitzen. Also wer wohnt an welchem, in welchem Ort, in welchem, welcher Art von Haus, die Architektur dieser Häuser und so weiter. Kommt ganz viel zusammen, was sich rückwärts in ein Curriculum schreibt. Und ich glaube, diese Art von Curriculi kann die Universität nicht herstellen, wenn sie vorher schon weiß, welche Disziplinen sie interdisziplinär verbinden will. Sie weiß schon quasi von vornherein. Sie weiß schon. Und dieses ergibt sich wirklich aus dem meandernden Sprechen am Tisch. So wie du, genau wie du es hier machst mit den Notes. Das kannst du ja vorher nicht wissen.
Genau, ja, die Shownotes.
Und die Frage wäre, die Shownotes zwischen, in diesem Gespräch, wenn man es jetzt in Literatur zurück übersetzen würde, das ist die Idee der Tisch University, wäre natürlich ein Curriculum. Und man würde, meine Frage wäre, das ist eine interessante Frage, finde ich, ist das dann exportierbar? Ist das dann wiederholbar? Also wenn du jetzt Shownotes hast.
Ach, du meinst sozusagen, wenn ich jetzt...
deine Shownotes mit Literatur.
Ich gebe die sozusagen an jemand anderen weiter und sage, das sind die Bezüge, guck mal, was daraus entsteht.
Ja, oder die Frage ist ja, wenn so etwas so ephemär ist, wie das, was wir jetzt machen, oder so ephemär wie der Talmud, wie wird es dann lehrbar oder wie lässt es sich übertragen an eine nächste Generation? Und damit meine ich jetzt keine Familiengeneration. Das ist doch interessant. Ich meine, man könnte ja, in der Wednesday Society war es genau so gedacht, wir beide sprechen, nicht Tisch, sondern Couch, und es sind Mitschreiber. Und die Mitschreiber schreiben quasi die Notes. Ich mag die zusätzliche Übertragung, den Sprung darin, dass es nicht dieselbe Person ist, die mitschreibt. Natürlich gibt es da ein Curriculum. Die Frage ist nur, also auch hier, welche, wir haben doch Literatur erwähnt. Wir haben Lacans Schrift.
Das meine ich ja mit den Shownotes.
Genau, Shownotes sind eigentlich Referenzen, die auch Literatur, also Texte.
Ja, ja, ja.
Was sozusagen, ist es eigentlich eine Antwort darauf, auf die Frage der Lehrbarkeit, also der Weitergabe, weil wenn du sagst, die Tradition hat sich entzogen, wovon ich überzeugt bin, also außer Retro und Kitsch und Betrug, lässt sich, glaube ich, keine Tradition rausretten. Deswegen ist das Wort retten
in der jüdischen Tradition.
Jüdische Tradition auf jeden Fall nicht. Vielleicht auch die psychoanalytische Tradition, who knows, vielleicht ist es schon so, ja, so normalisiert oder so eingebunden in irgendwelche Vorstellungen von der idealen Gesellschaft oder des Gesundheitssystems, dass das dasselbe Problem hat. Vielleicht ja, ist die Psychoanalyse auch nicht mehr zu haben. Who knows? Ja, das Jüdische ist auf jeden Fall nicht mehr zu haben. Aber dann ist die Frage, wie lehrst du etwas, was du liebst, wenn du weißt, es ist nicht verfügbar?
Du hast auch in diesem...
Deine Shownotes wären eine Möglichkeit oder meine.
Ja, oder ich denke so ein bisschen daran, wenn man in der Bibliothek von jemand anderem ist, ne? Und man sieht so gut, es gibt Bibliotheken, die sind fein säuberlich sortiert. Meine ist nicht fein säuberlich sortiert. Da gibt's irgendwie so eine grobe Ecke, das hast du vorhin schon gesehen, da gibt's die Psychoanalyse-Ecke, dann gibt's die Phänomenologie-Ecke und so. Aber an sich stehen da Sachen nebeneinander, die Nachbarschaftsverhältnisse, ne? Da stehen Sachen nebeneinander, die wahrscheinlich gar nicht nebeneinander gehören. Und wenn jetzt, ich finde es interessant zu sehen, was bei anderen Leuten nebeneinander steht, weil dann heißt es, da gibt es irgendeinen Bezug und sei der Bezug einfach sowas ganz Triviales wie Zufall und da war noch Platz. Aber sozusagen Sinn daraus zu generieren, aus den Nachbarschaftsverhältnissen und die aber ernst zu nehmen, das wäre ja auch wieder so talmudisch, ne? Also klar, zu sagen, es ist durch Nachbarschaft miteinander verbunden.
Genau.
Und jetzt gucke ich mal, wo, aber der Sinn muss erst produziert werden. Und aber der Sinn muss immer erst produziert werden.
Denn so ist das.
Ich glaube, das ist der Punkt oder das ist die Lehre, die man daraus zieht, dass auch wenn man vermeintlich ein säuberes Curriculum hat, am Anfang, wie man das so an der Universität gewohnt ist, dass dann auch der Sinn erst sozusagen aus nebeneinander stehenden und zufälligen produziert werden muss. Und diese, das Curriculum, also was du jetzt gerade meinst mit dem Curriculum, das am Ende steht, oder wenn ich von diesen Nachbarschaftsbeziehungen spreche, ist, dass es das eigentlich nur sichtbarer macht,
genau,
dass es immer so funktioniert.
Und außerdem, wenn da 10 Leute am Tisch sind, an der Tisch University, hat natürlich Marie von Heil ein ganz anderes Curriculum in ihrer Mitschrift, in ihren Shownotes, als jemand wie Elad zum Beispiel, Lapidot. Oder als ich, oder als, also es ist ja sozusagen alles zu tun mit dem, was du mitbringst, mit dem gesamten Archiv deiner eigenen Arbeit. Das ist sehr persönlich. Und der nächste Schritt in dieser Tisch University wäre, dass die Participants quasi diese Curriculi als als Werkstück selber vorstellen. Hm. Und das ist doch super spannend. Und es ist wirklich, es gibt wirklich am Anfang nichts als den Tisch und der ihn bespielen soll, oder die ihn bespielen soll. Was ein bisschen fehlt, ist der Text. Und ja, der Text sozusagen ist freigelassen, weil ich denke, jeder dieser Faculty hätte eigentlich seine eigenen Texte.
Also im Moment bringt ja schon noch, also ich war ja 2-3 Mal schon da, ich genieße es auch immer sehr, ist eine ganz tolle Veranstaltung, aber im Moment ist es natürlich schon so, dass derjenige, der vorstellt, irgendwie den Text mitbringt.
Ja, genau.
Ne? Also es gibt noch keinen, aber vielleicht webt er sich eben über die Zeit durch diese Curriculi, webt sich dann vielleicht ein neuer Text, genau. Aber den gibt es noch nicht, nee. Und es gibt ihn, deswegen gibt es sein Fehlen auch noch nicht.
Ja, genau, stimmt. Also den würde eigentlich die Participants würden den mitbringen. Ich weiß zum Beispiel, dass ja einige der Participants, fast alle sind in eigenen Forschungs- oder künstlerischen Projekten. Und Julia Gehmann zum Beispiel arbeitet über die Flucht der Objekte in bestimmten künstlerischen Zusammenhängen. Wenn sie etwas vorstellt, ist sozusagen, dann wird es eine Art, ja, ich meine, es ist jetzt schon, der vorstellt, bringt einen gewissen Text mit. Ja, aber die Frage ist, was wird mit dem, also was für ein Archiv entsteht da? Ich glaube, das wird erst dann sichtbar, wenn rückwärts gelesen wird. Ein Curriculum von Laufen, von Halacha, aber von hinten nach, also von später nach vorher, also von später nach früher.
Ja. Ich bin jetzt sehr gespannt darauf, welches Curriculum sich oder welche Shownotes sich am Ende sozusagen aus unserem Gespräch ergeben. Schula, mit vielen,
danke,
vielen Dank.
Danke für deine Einladung.
Ganz toll, dass du da warst.
Total toll.
Es war sehr talmudisch, unser Gespräch.
Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, vieles wenden und drehen. Ne?
Und es hat eine richtige Zukunft, glaube ich. Es baut was oder entbaut was.
Ja. Doing and undoing.
Ja.
Danke, Schula.
Danke, Marie. Merci.